Ich freue mich von ganzem Herzen, heute Abend hier zu sein, meine Freunde. Und wir haben effektiv ein großes Thema. Ich freue mich über die Einleitung, über diese Statistiken. Es ist immer gut, wenn man sich damit befasst. Ich möchte noch einmal beten. Herr, dir sei aller Ruhm und alle Ehre. Und ich danke dir, dass wir angekommen sind, Herr. Und Heiland, du bist gegenwärtig. Mit diesem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und Herr, du hilfst uns jetzt. Du machst uns dein Wort so richtig lebendig, Herr. Und aller Ruhm und alle Ehre gehört dir. Herr, wir möchten dir einfach begegnen heute Abend. Und du weißt, wir brauchen Nahrung für unsere Geistseele. Herr, hilf, Herr, lass wohlgelingen. Der Name des Herrn sei gelobt. Amen. Ja, meine Lieben, heute haben wir den eidgenössischen Buß-, Bet- und Danktag. Wisst ihr, wie lange das schon existiert, Freunde? Seit 1832 gibt's diesen Buß- und Bettag schon. Und ich freue mich darüber. Und ich erinnere mich noch an einen Bundesrat, Wahlen hieß der, ein gläubiger Mann. Und der hat ein wunderbares Blatt herausgegeben über diesen Buß- und Bettag. Ich war so begeistert, dass ich heute noch darüber weiß und darüber nachdenke. Meine Lieben, Buß- und Bettag. Dank. Und jetzt beim Herfahren, Freunde, habe ich gedacht, wie viel haben wir doch Grund zu danken, den Herrn anzubeten. Er hat uns durchgetragen bis zum heutigen Tag. Meine Freunde, ja, wir haben von den Erdbeben gehört, von Marokko. Dann dieses Libyen. Freunde, diese Menschen, die einfach da ins Meer geschleust wurden. Und dann habe ich jetzt auch an Lampedusa gedacht, eine kleine Insel, gehört zu Italien. Freunde, die haben auch Flüchtlinge aufgenommen. Und wenn es ganz voll ist, sind da 600 zum Aufnehmen. Und stellt euch mal vor, jetzt müssen wir da noch eine Null dazu tun. Jetzt sind über 6000 Menschen da. Und meine lieben Freunde, sie schreien nach Wasser. Die Menschen kommen. Wisst ihr, meine Freunde, es gibt auch eine Politik der Füße. Ihr müsst einmal sehen, wo die Menschen hingehen. Es will eigentlich niemand nach Saudi-Arabien oder in die Golfstaaten. Das sind keine Flüchtlinge. Diese ganzen Menschen, Freunde, die wollen zu uns kommen. Hier in unserer Europa, meine lieben Freunde, da ist noch eine geistliche Ethik. Da geht es noch um Jesus. Es geht um die Religion. Es geht um Freiheit. Wir haben so viel zu danken, gerade wir hier in der Schweiz, Freunde. Seit Napoleon haben wir keinen Krieg gehabt. Das ist beinahe unvorstellbar. Dank, Buß und Bettag, Freunde. Und jetzt geht es mir um die Endzeitschau unseres Herrn Jesus. Meine Lieben, ich habe euch schon sehr oft über diese drei Kapitel berichtet, sie euch zum Lesen empfohlen. Ihr wisst es, Matthäus 24 und dann nachher, Freunde, Markus 13 und Lukas 21. Das sind ganz gewaltige Sachen. Die Endzeitschau von Jesus Christus. Und jetzt habe ich die wieder durchgeackert, Freunde. Und das sind mir einige Sachen aufgefallen, die, glaube ich, ganz, ganz von Wichtigkeit sind. Jesus hat gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben in Jerusalem. Man hat ihm den Tempel gezeigt, er war auf dem Ölberg. Und sie waren begeistert von diesem fantastischen, großen Gebäude und dieser riesige Platz. Es ist heute noch gewaltig, wenn man auf dem Ölberg ist und da runterschaut, Freunde, auf dieses Areal, wo dieser große Tempel gewesen ist. Und Freunde, dann nachher ist der Herr über das hinweggegangen. Es gab dann nachher drei Fragen. Plötzlich sind die Jünger zu ihm gekommen und die wollten mit ihm sprechen. Es waren nicht alle seine Lieblingsjünger und so weiter. Und die Fragen waren erstens einmal, wann? Wann wird das geschehen? Wann kommt das? Und dann die zweite Frage, was ist dein Zeichen? Geht es um dich in der Endzeit? Wie geht's weiter? Übernimmst du die Macht? Wie geht's mit den Römern weiter? Das ist dein Zeichen. Wann übernimmst du die Macht? Und dann, meine lieben Freunde, wurde da noch gefragt, das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Und meine lieben Freunde, da steht jetzt nicht das Ende der Welt, sondern das Ende des Äons. Für Welt und so ist Kosmos eigentlich das Wort. Äon, Zeitalter, das Ende dieses Zeitalters. Es ist immer wichtig, wenn es ums prophetische Wort geht, dass wir das auseinanderhalten, meine lieben Freunde. Was jetzt prophezeit ist für heute, so wichtig. Was prophezeit ist fürs nächste Jahrhundert. Die nächste Zeit ist das Ende dieses Zeitalters. Geht's nur noch 20 Jahre? 10 Jahre? Ist die Entrückung heute, in dieser Nacht? Meine lieben Freunde, Zeit und Stunde weiß niemand. Und geht nicht auf Leute ein, die etwas voraussagen wollen und etwas führen und sagen, es kann ja doch nur noch so und so lang gehen, haben wir nichts mit zu tun. Freunde, der Vater allein weiß Zeit und Stunde. Der Sohn wusste es nicht, als er inkarniert war, als er als Sohn Gottes hier auf der Welt war. Heute weiß er es natürlich, er ist beim Vater. Das Ende des Zeitalters. Also ganz, ganz wichtig. Meine Freunde, ich habe das Markus-Evangelium aufgeschlagen und ich möchte hier einmal im Kapitel 13 den Vers 8 lesen. 13, Vers 8. Es wird sich ein Volk wieder das andere empören und ein Königreich wieder das andere. Und werden Erdbeben geschehen hin und wieder und wird teure Zeit und Schrecken sein, das ist der Notanfang. Freunde, das ist nur der Notanfang. Und jetzt habe ich da herausgefunden, dass es da heißt, es ist der Anfang der Geburtswehen. Das ist interessant. Freunde, wir wissen alle, was eine Geburt ist. Ich war dabei, als meine Söhne auf die Welt kamen. Das zweite Mal waren es eineiige Zwillinge, Freunde. Ein gewaltiges Erlebnis für uns zwei, für die Sonja und mich. Geburtswehen, die fangen an. Und Freunde, dann nachher kommt direkt das nächste Wehe. Und dann ist wieder Ruhe und dann kommt das nächste, eins nach dem anderen. Und heute haben wir beinahe das Gefühl, wir erleben das, wenn wir da in die Kiste sehen, Freunde, die, was alles auf dieser Welt los ist. Eins kommt zum anderen sehr, sehr schnell. Es ist unwahrscheinlich. Wie geht es weiter? Kommt ganz Afrika zu uns? Freunde, jetzt müssen Sie sehr viel Geld zahlen, damit da ein Staat versucht, diese Flüchtlinge aufzuhalten. Diese Menschen, denen ist es ganz egal, Freunde. Die würden lieber ertrinken, lieber sterben, aber sie wollen nicht dort bleiben, wo sie sind. Es geht nicht. Und wenn sie eben umkommen, kommen sie um. Aber sie hoffen, dass sie es schaffen. Und das sind Massen, Freunde, Massen. An einem Tag kamen 5000 Menschen an. Auf dieser kleinen Insel und. Es ist unwahrscheinlich. Freunde, die Geburtswehen erleben wir heute. Vielleicht auch deshalb, weil wir jetzt alles sehen, was auf der ganzen Welt los ist. Übers Fernsehen und so weiter. Aber es geht um das Ende dieses Äons. Nicht des Kosmos, nicht der Welt, sondern das Ende des Zeitalters. Meine lieben Freunde, ich möchte jetzt noch den Vers 10 lesen. Eine Sache muss geschehen, bevor der Herr wiederkommt und die Macht ergreift. Und zwar, dieses Muss will ich euch vorlesen im selben 13. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und hier, Freunde, den Vers 10. Das Evangelium, der Vers fängt sogar mit einem Und an, das Evangelium muss zuvor verkündigt werden unter alle Völker. Das muss. Meine Freunde, ich erinnere mich als Skeptiker des Wortes Gottes, mir sagten, das wird gar nie gehen, es gibt immer mehr Menschen, so viel Sprachen, da muss die Bibel noch übersetzt werden. Und die Aufgabe, die wird immer größer, immer mächtiger, das ist gar nicht mehr möglich. Und heute sieht das anders aus, Freunde. Heute ist es möglich, über diese Massenmedien die Menschen auf dieser Welt zu erreichen. Die Bibel wird übersetzt, immer wieder in Sprachen, von denen wir kaum eine Ahnung haben, dass es das gibt. Es wird übersetzt. Heute kann man das Evangelium auf der ganzen Welt hören. Und dann gibt es Staaten, Freunde. Ich möchte hier tatsächlich an Amerika denken. Da ist mir das Wort groß geworden. Volk, Volk, Menschen, Menschen, hört das Wort Gottes. Du kannst den ganzen Tag Evangelium hören dort. Evangelisationen, Gewaltiges. Heute ist das erfüllt, dieses Muss. Ich wiederhole diesen Vers, Freunde. Und das Evangelium muss zuvor verkündigt werden unter alle Völker. Und dann habe ich noch an den Vers 23 gedacht. 23. Ich lese den Vers 22 schon dazu. Denn es werden sich erheben falsche Christi und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, dass sie auch die Auserwählten verführen, so es möglich wäre. Jetzt haben wir ein fantastisches Wort, meine lieben Freunde. Die Auserwählten. Der Herr hat uns auserwählt. Und das vor Grundlegung der Welt, das können wir uns kaum vorstellen. Dieser gewaltige Gott. Und meine lieben Freunde, wenn es möglich wäre, aber es ist nicht möglich, weil Gott es nicht zulässt. Und jetzt komme ich zum Vers 23. Ihr aber sehet euch vor, passt auf. Siehe, ich habe euch alles zuvor angesagt. Alles. Meine Freunde, ich möchte hier jetzt einmal das Lukas-Evangelium aufschlagen. Ich glaube, es ist ein so wichtiges Thema, dass wir uns damit noch einmal befassen müssen. Ich lese aber nur die Verse 25 bis 26. Das sind ja diese gewaltigen Bücher, Matthäus, Markus, Lukas, die Synoptiker. Und dann nachher kommt das vierte, Freunde, das vierte ist das Johannesevangelium. Und es ist gut und es ist auch die Meinung und ich glaube, dass das aus der Schrift herauskommt, dass man schon ein anderes gelesen hat. Er bringt Neues, er erinnert uns an Worte Jesu, Freunde, ganz besondere, die sonst nicht sind, in den Synoptikern, in den drei ersten. Also es ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden und ich möchte jetzt einmal dieses Lukas 21 aufschlagen und ich lese von Vers 25 an und 26. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Leuten bange sein, Angst. Und sie werden verzagen und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Die Himmel, Freunde, das ganze Universum, die ganze Natur, es ist durcheinander. Und es ist immer mehr, hat das mit der Erwärmung zu tun, ach, da wird diskutiert, einige, die sind beinahe zu einer Religion geworden, wisst ihr, Freunde, die reden nur noch von dieser Erderwärmung und so weiter. Das gehören wir nicht dazu. Aber, meine Freunde, wenn ich jetzt an ein Land denke, das ich oft bereist habe, mit Gruppen auch, auf den Spuren des Apostels Paulus, wenn ich jetzt an Griechenland denke. Meine Freunde, jetzt sind die beinahe verbrannt. Das war so schrecklich, das kam immer näher nach Athen. Feuer, Feuer, Feuer. Und jetzt, meine lieben Freunde, Überschwemmungen. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. So aufeinander, das sind diese Wehen, Freunde, diese Geburtswehen, eins kommt nach dem anderen, dann ist wieder ein bisschen ruhig und dann kommt wieder das Nächste. Wir sind da, wo wir sagen können, es ist das Ende dieses jetzigen Zeitalters. Und wir erwarten die Machtergreifung des Herrn Jesus. Wir erwarten den Tag seiner Parousie, das Offenbarwerden des Herrn. Er kommt, Freunde. Und das wird ein gewaltiger Tag sein. Und das ist der nächste Äon, das messianische Zeitalter. Das ist also ganz wichtig, dass wir das einmal betrachten. Lukas 21. Jesus hat uns alles vorausgesagt. Ich möchte jetzt aber noch einen Sprung machen ins Matthäusevangelium. Und hier, meine Freunde, haben wir dieses 24. Kapitel und ich lese von Vers 36 an. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Das ist mal klar. Und jetzt kommt das göttliche Aber, Freunde. Aber gleich wie es zu der Zeit Noahs gewesen ist, genauso wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Immer wieder hat der Herr Jesus sich als der Menschensohn betitelt. Er hat einen Propheten sehr gut gekannt und er ist immer wieder darauf zu sprechen gekommen und hat gesagt, wenn ihr es lest, dann merkt darauf. Und das ist der Prophet Daniel. Der Prophet für die Nationen, Freunde. Der Prophet der Weltgeschichte. Es geht quer durch die ganzen Zivilisationen hindurch. Die Chaldäer, die Babylonier, die Medo-Perser, die Griechen, die Römer. Und jetzt sind wir unten, dieses geteilte Reich. Diese Legierung, die nicht zusammenhält, Freunde. Ton und Eisen. Die 10 Zehen. Und ich meine, ich höre schon diesen Stein rollen, Freunde, auf dieses menschliche Monstrum. Und die Füße werden geschlagen und alles wird zermalmt von diesem Stein. Und dann kommt der Wind, der göttliche Ruach und alles ist weg. Und jetzt plötzlich, Freunde, wird dieser Stein groß und größer, erfüllt die ganze Welt. Das ist ein fantastisches Bild. Aber gleich wie es zu der Zeit Noahs gewesen ist, genauso wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, ja, wie waren sie da? Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, das heißt heiraten, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Ein völlig normales Leben. Essen, trinken, das ist selbstverständlich, das braucht der Mensch. Und dann, Freunde, es gab Familien, sie heirateten, ließen sich verheiraten. Es war alles klar. Ich glaube gar nicht, dass da sehr viel Schrecken waren da, von Erdbeben und solchen Sachen. Lesen wir gar nicht so viel da. Aber hier steht, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Die Tiere waren schon gekommen, war alles da. Und jetzt hat Gott gesagt, Noah und die Deinen, jetzt geht in den Kasten. Und dann, Freunde, schloss Gott zu. Und von diesem Moment an gab es nur noch zwei Kategorien Menschen, die, die in der Arche waren, Noah und seine Familie, und diejenigen, die draußen waren. Und sie achteten es nicht, dass er hineingegangen ist. Und meine lieben Freunde, er blieb in dieser Arche eine ganze Woche. Und es geschah nichts. Aber die Tür war zu, es gab nur eine. Und dann auf einmal, nach dieser einen Woche, Freunde, sind die Schleusen der Erde geöffnet worden. Von unten kam das Wasser, von oben kam das Wasser. Eine schreckliche Flut. Meine Freunde, wir haben einen Gott, der auch Richter ist. Sie ließen sich von seinem Geist nicht mehr strafen. Sie waren nur noch Fleisch, meine lieben Freunde. Da war nichts mehr. Da war nur dieser Noah und seine Familie und die waren jetzt drin. Und die Menschen da draußen achteten es nicht, da Noah zu der Arche einging. Bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Genauso wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Genauso wird es sein, die Zukunft des Menschensohnes. Das heißt plötzlich, unverhofft. Und meine lieben Freunde, hier in diesem Matthäusevangelium wird uns dieser Gedanke des Unverhofften klar gemacht. Im nächsten Vers, dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Ganz normal. Auf der einen Hälfte der Erde ist Nacht, Freunde, auf der anderen ist Tag. Und das geschieht plötzlich. Zwei werden mahlen auf der Mühle. Eine wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Und jetzt kommt das Jesuswort. Darum, eine andere Übersetzung sagt, deshalb, weil das so ist, darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausväter wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit. Denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet. Meine Freunde, wir erwarten ihn. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Jesus spricht ja von diesen Zeichen, also wir sehen, wenn es Sommer wird, wir sehen, wenn der Winter kommt, wir können das sehen und so. Und dann sagt er, aber ihr seht die Zeichen nicht an. Seht an den Feigenbaum. Das ist Israel. Schaut mal hin, was Gott da tut. Freunde, es ist so wichtig, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Darum seid ihr auch bereit. Denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr's, das sagt er seinen Jüngern, das sagt er den Gläubigen, da ihr's nicht meint. Welcher aber ist ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde? Und meine Freunde, ich habe euch gesagt, das Wort Knecht gibt's gar nicht in der Bibel. Es gibt nur Sklaven und Freie. Das war die damalige Welt. Also, ein kluger Sklave, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, über sein ganzes Geschäft, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe. Selig, glücklich, gerettet ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn so tun. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. So aber jener, der böse Knecht, wird in seinem Herzen sagen, ach, mein Herr kommt noch lange nicht. Und fängt an zu schlagen seine Mitknechte, seine Mitsklaven, isst und trinkt mit den Trunkenen. So wird der Herr des Knechtes kommen an dem Tage, da er sich nicht versieht und zu der Stunde, die er nicht meint, und wird ihn zerscheitern und ihm seinen Lohn geben mit den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Freunde, es ist eine ernste Botschaft. Ich weiß es. Aber es hat keinen Wert, dass wir nur, wisst ihr, vom lieben Heiland reden und nur von der Gnade. Der Herr Jesus hat uns alles vorausgesagt. Und er hat uns gewarnt. Und es ist eine ganz ernste Botschaft. Und ich möchte jetzt weiterlesen, wisst ihr. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl, Reserve mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Dann um der Bräutigam verzog, er kam nicht. Wurden sie alle schläfrig und schliefen ein? Meine Gotteskinder, passt auf, die Klugen schliefen und die Törichten schliefen. Die Klugen, die Öl mitgenommen hatten als Reserve, die schliefen auch. Ist das nicht auch beinahe heute, Freunde, ein Bild der Gläubigen, der Gemeinden, der Kirchen? Schlaf. Ist doch alles so, wie es war, und es wird so bleiben und so weiter. Und ja, da die Frommen, die wollen jetzt langsam in die Arche hineingehen. Es gibt ja nur eine Tür. Die Tür, sagen sie, ist Jesus Christus. Und die sagen das, und sie sagen, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Meine Freunde, Ja, das müssen wir sehen. Da nun der Bräutigam verzog, er kommt nicht. Wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zu Mitternacht aber ward ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf, die Klugen und die törichten Freunde, alle, und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Also die hatten auch Öl, aber nicht genug. Sie konnten nichts dazu tun jetzt. Da antworteten die Klugen und sprachen, nicht so, auf dass nicht uns und euch gebreche, dass nicht ihr und wir zu wenig haben. Geht aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Wieder genau dasselbe wie bei der Arche. Plötzlich hat Gott die Tür zugetan. Hier heißt das, die Gnadenzeit geht vorüber. Das ist noch nicht der Weltuntergang, Freunde, aber die Gnadenzeit geht vorüber. Und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tue uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das ist jetzt ganz hart. Ich kenne euch nicht. Sie gehörten nicht dazu, Freunde. Mitläufer. Ein frommer Schein. Ich kenne euch nicht. Und jetzt wieder, was Jesus uns zurufen will, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Darum wachet. Ja, es ist eine ganz ernste Botschaft, meine lieben Freunde. Ich komme zum Schluss. Und zwar mit einem eigenartigen Psalm. Es ist ein eigenartiger Psalm. Ich lese und ich sage euch nachher, welcher es ist. Die meisten werden es wissen. Warum? Es fängt mit einem Warum an. Warum toben die Nationen und die Völker reden so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berge Zion. Ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. heische von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden, dienet dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Ich habe euch gesagt, ein komischer Psalm. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Freunde, ihr habt es längst erraten, ich meine schon, der Psalm 2. Meine Freunde, da haben wir es mit dem Sohn zu tun. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne. Es geht um einen Mann. Und das ist das, was ich vielen klar machen wollte, während meinen 6 Wochen, wo ich jetzt da mit Menschen zu tun hatte, die ich gar nicht gekannt habe, mit Ärzten und allem Möglichen. Es geht um einen Mann. Und Freunde, dieser Mann ist Jesus. Und deshalb meine Frage zum Schluss: Was bedeutet dir Jesus? Er ist der Erretter. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und jetzt sage ich euch noch etwas. Er will retten. Freunde, er will retten. Und deshalb hat er sich so angestrengt, uns alles zu sagen, was kommt, was kommen wird, und immer wieder zu sagen, betet und wachet, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde der Herr wiederkommt. Lebt in einer Naherwartung, der Herr kommt. Und meine lieben Freunde, wisst ihr, jetzt hier auf der Autobahn, da muss ein Todesfall gewesen sein. Herzstillstand oder sowas. Ellenlang war jetzt dann die Wartezeit. Es geht manchmal so schnell. Und was müssen wir tun? Jesus. Meine lieben Freunde, Jesus. Und er hat dich lieb. Und er will, dass es dir gut geht. Das ist ein Grund, dass er gekommen ist. Er will dem Teufel die Macht nehmen. Meine lieben Freunde, dem Tod, dem Scheol, dem Hades, den Schlüssel nehmen. Er will, dass es dir gut geht und du heimkommst. Freunde, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Lasst uns auf ihn blicken. Amen. Herr, ich möchte dich herzlich loben und preisen und anbeten, Herr. Herzlich. Ja, du hast uns alles zuvor gesagt. Du hast uns Gleichnisse gegeben, um uns zu warnen. Herr, ich möchte bei den klugen Jungfrauen sein. Herr, hilf und schenk uns die Kraft dazu. Schenk uns ein doppeltes Maß deines Heiligen Geistes, Herr. Und mach uns den Buchstaben lebendig, öffne uns dein Wort. Diese Kraftquelle, dieses frische, kalte, gesunde Wasser, Quellwasser. Herr, wir wollen kommen. Und ich weiß es, in denen du das Werk begonnen hast, wirst du es vollenden auf den Tag deiner Zukunft. Herr, du willst retten, ich preise dich. Und jetzt geh du durch die Reihen und leg deine segnende, heilende, stärkende, tröstende Hand auf die Häupter in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Endzeit, wo wir diese Geburtswehen erleben jetzt, fast jeden Tag etwas Neues. Herr, und jetzt haben wir auch dein Wort gehört, euer Herz erschrecke nicht, denn wir sind in dir drin geborgen. Welch ein fantastisches Wort, das Wort Geborgenheit. Ich preise dich, du treuer, wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Herr, und du hilfst weiter, näher zu dir. Ich preise dich. Amen. Kommt gut heim, der Liebe, und Gott befolle. Und der Herr wird's wohl machen. Und betet für den nächsten Sonntag und schaut jemanden einzuladen. Der Herr wird alles wohl machen. Preist den Herrn.